ARD Sounds.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns außerdem, dass so viele Autorinnen und Autoren zu uns ins Studio gekommen sind. Wir stellen uns vor, Sie haben sich einen guten Platz gesucht für 3 Stunden unter Büchern. Hier beginnt die 2. Stunde.
Ja, und Literatur lebt ja nicht nur vom einsamen Lesen. Sie lebt auch vom Sprechen über Bücher und vom Gespräch mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und von der Vernetzung. Heute Abend können Sie sich vorstellen, wie die Literatur aus Leipzig in einem Hamburger Taxi klingt oder in einer Münchner Küche. Die ARD Radio Kulturnacht, übertragen von HR2 Kultur, Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR Kultur, SR Kultur, WDR 5 und MDR Kultur.
Noch bis 23 Uhr gibt es hier Gespräche und Lesungen und in dieser Stunde geht es ziemlich zur Sache mit Crime und True Crime. Wir begegnen dem letzten Serienmörder der DDR, dem Sophie Sumburane hinterhergeschrieben hat.
Und das ist so krass, da würde ich fast sagen, danach gibt's den Comic Relief mit Christoph Magnusson, diesem wahnsinnig sympathischen isländisch-deutschen Autor, der einen Spionageroman geschrieben hat und den ich übrigens mal gefragt habe, für welchen Geheimdienst er eigentlich arbeiten würde, wenn er Spion wäre.
Und?
Ja, den isländischen, aber den gibt's nicht, also den würde er erstmal gründen müssen.
Unser dritter Gast in dieser Stunde ist Axel Petermann. Wenn ich einen Geheimdienst hätte, würde ich ihn auf jeden Fall beschäftigen. Er ist der berühmteste deutsche Profiler oder wie er sagt, Fallanalytiker. Er hat diese Disziplin in Deutschland vor 40 Jahren aufgebaut und heute, er ist pensioniert, klärt er Cold Cases auf und schreibt darüber. Aber erstmal geht's in die Geschichte, in die DDR kurz vor der Wende mit True Crime.
Ja, hallo zur ARD-Radionacht unter Büchern und herzlich willkommen, Sophie Sumburane.
Hallo.
Verbrechen, die zunächst nicht so hohe Wellen schlugen, wie sie sollten. Verbrechen, die in einer Zeit stattfanden, als die Menschen wirklich anderes im Kopf hatten als den Tod, nämlich vielleicht so etwas wie ein neues Leben. In Ihrem neuen Buch geht es um den letzten Serienmörder der DDR und um Morde im Vakuum der Wendezeit. Keine besonderen Auffälligkeiten, so ist der Titel, erschienen in der Edition Nautilus. Es ist ein Buch, das nicht nur spannend ist, das nicht nur einen gesellschaftskritischen Blick mitbringt und nach einem wahren Fall geschrieben ist, sondern ein Buch, das das Genre True Crime hinterfragt, werden wir gleich zusammen auch tun. Aber erstmal steigen wir doch direkt in das Geschehen ein. Wir sind im Oktober 89 in einem Dorf in Brandenburg und die 51-jährige Edeltraud Nixdorf wird ermordet in einem Kleingartenhaus am helllichten Tage. Und das ist nur der erste von einigen Morden in ihrem Buch. Das ist der erste des Täters, dem wir im Folgenden immer wieder begegnen. Was passiert dieser Edeltraud Nixdorf, ohne vielleicht zu viel zu verraten?
Also Edeltraud Nixdorf hat an dem Tag vormittags noch in ihrem kleinen Konsum gearbeitet und ist dann eigentlich in den Garten gefahren, um schon mal den Garten für den Sommer vorzubereiten bzw. winterfest zu machen und dann schon mal Frühlingszwiebeln zu setzen. Und als sie das gemacht hat, fiel ihr plötzlich auf, dass irgendwas in ihrem Haus los ist, dass sie da was hört und ist da hingegangen, hat aber nichts gesehen und plötzlich steht eine unfassbar große, komisch gekleidete Gestalt vor ihr. Und dann bricht das Geschehen im Erzählen eigentlich schon fast ab und was direkt wirklich passiert, erfährt der Leser nur aus dem, was hinterher bruchstückhaft dargestellt wird, kann er sich selber zusammenpuzzeln.
Ja, es beginnen natürlich sofort Ermittlungen und es beginnen Befragungen. Aber wie Sie es auch beschreiben im Roman, irgendwie so mit angezogener Handbremse. Also auch die Zeitungen interessieren sich nicht so wirklich dafür, selbst als der zweite Fall dazu kommt. Was ist das für eine Zeit, in die wir da mit dem Buch steigen?
Na, also es sind ein paar Wochen vor der Wende, ein paar Wochen vor dem Mauerfall. Der erste Mord passiert vor dem Mauerfall, der zweite Mord dann schon nach dem Mauerfall, genau in dieser Zwischenzeit. Und die Polizei ist einfach damals, man kann es so sagen, überfordert. Die haben Mordfälle vor der Brust, die haben einen Mauerfall vor der Brust, die müssen eigentlich irgendwie ständig damit rechnen, selber als ehemalige SED-Anhänger oder Stasi-Mitarbeiter entlarvt zu werden und aus der Polizei ausgeschlossen zu werden. Sie sind damit konfrontiert, dass aus dem Westen ihnen plötzlich Kollegen vor die Nase gesetzt werden, die als doppelt so intelligent gelten wie sie selbst und als doppelt so kompetent gelten wie sie selbst, obwohl sie sie noch nie gesehen haben und keiner weiß, wer der andere eigentlich ist. Und plötzlich soll man mit Menschen zusammenarbeiten, von denen man hört, die werden jetzt total besser als du und du hast eigentlich 30 Jahre deines Lebens hier offensichtlich nur Blödsinn gemacht. Und in diesem in dieser Atmosphäre ist es einfach auch nachvollziehbar ein bisschen schwer gewesen, die Polizei zu motivieren oder die Polizisten zu motivieren, ihre Arbeit so zu tun, wie es da vielleicht nötig gewesen wäre.
Also so ein Kompetenzvakuum gewissermaßen. Man weiß auch gar nicht genau, wo soll man hinschauen. Auch die Zeitungen interessieren sich nicht so wirklich, die Medien. Da kommen wir noch drauf. Sie selbst sind 1987 geboren. Also Sie waren 2, als die Mauer fiel. Sie sind in Potsdam aufgewachsen, also gar nicht weit weg vom Geschehen. Es ist im Grunde so Ihre Heimat, in der das Ganze passiert ist. Was macht diese Nähe mit dem Schreiben?
Das war schon eine interessante Erfahrung. Also der erste Tatort Deetz ist ja doch noch ein Stück weg. Also man fährt ungefähr eine halbe Stunde bis dorthin von Potsdam aus. Aber der zweite Tatort ist schon Ferch. Da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren. Also das ist schon eine Erfahrung gewesen, mir bewusst zu machen, dass so dicht an meinem Zuhause vor mehreren 30 Jahren eine solche Tat passiert ist und es einfach wirklich niemand interessiert hat. Das war schon sehr beängstigend und das hat mich immer wieder dahin zurückkehren lassen, dass ich einfach gedacht habe, ich schreibe jetzt über diesen Fall, ich schreibe jetzt über diesen Mord, was da passiert ist und bin dann mit dem Geschriebenen im Kopf dann da an den Tatort nochmal hingegangen und habe das so auf mich wirken lassen und mir diese Müllkippe, die es damals war, immer wieder lebendig werden lassen, mir vorgestellt, wie muss das gewesen sein, hier zu wohnen. Kurz nach der Wende, irgendwie hat man die Trümmer seines Lebens vor sich. Und dann passiert einem auch noch das Schlimmstmögliche. Und am Ende interessiert sich niemand dafür. Keine Zeitung, keine Freunde. Man ist dann vergessen. Das fand ich sehr bedrückend.
Ja, ich meine, es ist ein Fall, der tatsächlich passiert ist. Es ist True Crime. Ja. Sie schreiben ja schon länger Kriminalromane. War das jetzt eigentlich der erste wahre Fall?
Das war der erste wahre Fall, ja. Alle anderen Fälle waren komplett fiktiv.
Ist das ein anderes Schreiben? Ich kann es mir vorstellen.
Das ist ein sehr anderes Schreiben gewesen, weil ich eigentlich so eine intuitive Person bin, die auch beim Schreiben oft erst Einfälle hat und dann darum die Geschehnisse baut und ihre Figuren laufen lässt manchmal einfach und die Figuren ermitteln dann etwas, was mir vorher noch gar nicht klar war. So habe ich ganz gern gearbeitet und bei dem Fall war halt sehr, sehr viel Recherche und sehr viel Kleinteiligkeit und sehr viel Zurückgehen zu Details. Ist das jetzt wirklich so passiert? Ist dieser Rock wirklich an diesem Tatort gefunden worden? Manchmal habe ich auch bewusst Dinge geändert. Das ist schon eine ganz andere Art gewesen und die auch sehr viel näher ist, weil es eben wahr ist und weil die Personen, man auch mit den Angehörigen bzw. Freunden, Hinterbliebenen irgendwie umgehen muss und mit deren Bedürfnissen, das vielleicht einfach vergessen zu wollen, auch umgehen muss und das respektieren muss.
Das wäre noch eine Frage gewesen. Also True Crime und Fiktion, der wesentliche Unterschied ist ja tatsächlich, dass es Opfer gibt, dass es Hinterbliebene gibt. Ich kann mir vorstellen, das macht was mit dem Schreiben.
Genau, also ich hatte eigentlich für das Buch eine andere Idee ursprünglich. Ich wollte das eigentlich ursprünglich anders aufbauen, bin dann aber während der Recherche bei den Personen auf Widerstand gestoßen und habe dann gesagt, ich könnte mich jetzt in die Bibliothek setzen und das recherchieren, kleinteilig aus allen Artikeln nachvollziehen, was sie mir auch hätte erzählen können, die Person, die es aber heute nicht will. Oder ich respektiere, dass die Person es heute nicht will und dass sie es vergessen will und überlege mir, wie kann ich den Fall dann erzählen? Und da bin ich dann eben dazu gekommen, diese beiden fiktiven Personen zu erfinden.
Stimmt, es gibt zwei Hauptfiguren, durch denen man das Geschehen aus ihren Augen sieht, dieses Erzählen. Wie haben Sie diese beiden gefunden? Es sind Hedi und Gabi, es sind zwei Frauen, die, also Freundinnen auch, die sehr unterschiedlich sind. Was macht sie zu so guten, ausgedachten Protagonistinnen?
Ja, Hedi und Gabi sind so Figuren, die mir in den Zeitzeugen, die ich gefunden habe und die ich für die Serie interviewt habe, immer wieder begegnet sind, wo ich gedacht habe, ich möchte diese Person jetzt nicht als Person komplett erzählen, aber diesen Aspekt von ihrer Vergangenheit oder von ihrer Geschichte. Finde ich so interessant, dass ich mir überlegt habe, wie könnte es danach weitergegangen sein, ohne das jetzt 1:1 aus dieser Zeitzeugin heraus zu erzählen. Also es war nicht das Leben von dieser Person, die da vorkommt, sondern es war dann zum Beispiel diese Geschichte, es gibt eine Geschichte, wo mir erzählt wurde, dass eine Frau den Täter an diesen Erdelöchern gesehen hat. Sie war dort baden und hat eine Person im Wald gesehen und war 100% sicher, das muss dieser Täter gewesen sein, der ein paar Wochen später dann Edeltraud Nixdorf ermordet hat. Und diese Erzählung habe ich genommen und damit fängt das Buch eigentlich auch an. Die beiden Freundinnen in den Erdelöchern baden und sehen eine Figur, die am Ende sich in ihrer Welt als der Täter herausstellt. Also sie denken, sie gehen davon aus, das muss der Täter sein, weil ein paar Wochen später eben 300 Meter weiter weg jemand ermordet wird. Und das war der Ausgangspunkt, dass ich dachte, das ist so ein spannender, eine spannende Geschichte, weil nirgendwo auftaucht, dass er gesehen worden wäre. Man weiß nur von den Mordfällen, aber man weiß nicht, dass er permanent, eigentlich sehr, sehr oft gesehen wurde. Dass viele Frauen zu den Bürgermeistern gegangen sind und gesagt haben, ich habe hier einen Unhold im Wald gesehen, der mich angefallen hat. Das war nirgendwo verschriftlicht worden. Und diese Sichtungen habe ich genommen und habe sie in den Figuren erzählt. Und dass die Figuren so sind, wie sie sind, so sehr unterschiedlich, ist einfach daher gekommen, dass auch die DDR-Gesellschaft sehr, sehr divers war. Also man sieht immer die Figuren oder man sieht immer die Personen, die auch in der Serie gezeigt werden, die an der Mauer stehen und feiern, dass die Mauer jetzt gefallen ist, die aus der DDR raus wollten, die immer schon davon geträumt haben, ein anderes Leben zu führen. Eine von den Figuren ist ja auch so angelegt, dass für sie die DDR zu klein ist, dass sie sich nicht vorstellen kann, so zu leben, wie ihre Mutter gelebt hat. Andererseits gibt es aber eben auch die Leben, die sich so in die DDR eingepasst haben, dass sie jetzt, ich würde es jetzt nicht zufrieden nennen, aber dass sie zumindest ein lebenswertes Leben für sich aufgebaut haben. Und auch das gibt es. Und auch das, finde ich, sollte man mal erzählen.
Und an den beiden lässt sich das ja ziemlich gut darstellen, wie sie sich auch als Frauen in so einer dann doch irgendwie patriarchalen Gesellschaft verorten. Es gibt die eine, die quasi von ihrem alkoholkranken, gewalttätigen Verlobten zu Hause fast wie eine Gefangene gehalten wird. Und dann gibt es die andere, Gabi nämlich, die macht sich auf, die will bei der Bild-Zeitung arbeiten und kommt in so ein, also wirklich in eine krasse Männer. Welt. Wo haben Sie die her? Haben Sie sowas selber erlebt?
Also so krass in der Form habe ich das tatsächlich jetzt nicht erlebt, aber ich glaube, die meisten Frauen, die sich mal in Männerwelten begeben haben können, solche oder ähnliche Geschichten erzählen, wie man da sich manchmal behandelt fühlen kann. Die Redaktion damals nie besucht, die Bild-Zeitung wollte mit uns nicht reden und auch die Super-Zeitung, da gab es nur einen Redakteur, der mit uns geredet hat und ich habe mir die Redaktion einfach so zusammengebaut, wie ich es mir gedacht habe, wie diese Artikel zustande gekommen sein können. Ich habe ja ziemlich viele Artikel aus der Zeit von der Bild-Zeitung gelesen, alle möglichen, nicht nur zu dem Fall, sondern auch alles mögliche andere und ich habe mich einfach gefragt, wie muss eine Redaktion aufgebaut sein, um sich solche Themen auszusuchen, sie so zu formulieren, solche Headlines zu schreiben? Und die Redaktion im Buch ist das, was dabei rausgekommen ist.
Sie sagen schon, wir oder Sie. Sie waren nicht allein bei der Recherche, Sie wurden von einem Fernsehteam begleitet. Wie kam es dazu?
Also ich habe mich mit dem Fall beschäftigt, einfach weil ich mir die Frage gestellt habe, was in meiner Vergangenheit oder auch in meinem persönlichen Umfeld in Brandenburg, meine Familie kommt aus Brandenburg, wie die das so empfunden haben, die Wende zu erleben, dieses im Westen plötzlich sich irgendwie integrieren sollen und habe mich gefragt, welche Schwierigkeiten gab es auf diesem Weg. Und weil ich mich ja gerne mit Kriminalfällen beschäftige und ich glaube, dass Gewalt und Verbrechen etwas ist, was in Menschen sehr viel Veränderungen hervorruft, habe ich mal geschaut, welche wesentlichen Verbrechen und Gewaltfälle gab es denn in Brandenburg. Und da ist mir natürlich sofort als erstes dieser Fall entgegengekommen, weil er genau in dieser Zeit passiert ist, als ich schon gelebt habe, aber noch zu klein war, um selbst heute darüber reflektieren zu können. Aber als ich meiner Mutter erzählt habe, ich beschäftige mich jetzt damit, war ihr sofort klar, worum es ging und was damals war und wie die Atmosphäre damals war. Und dann war es eigentlich ein Zufall, dass die Drehbuchautorin Dina Dada für ihre Doku jemanden gesucht hat, mit dem sie als Metaebene diesen Fall auf mal auch eine andere Art und Weise erzählen kann. Und so sind wir glücklicherweise zusammengekommen.
Wobei Sie noch mal ganz anders erzählen von dem Fall als die Serie, die es jetzt gibt, auch in der ARD Mediathek, auch ARD Crime Time. Es gibt eine Podcast-Serie dazu und es ist tatsächlich ein bisschen anders, wie Sie es beschreiben. Mir fällt sofort auf, dass, und zwar positiv auf, dass es nicht dieses voyeuristische, diese Szenen gibt, dieses doch blutgetränkte, der Blick auf das Opfer. Das ist schon ein Konzept in Ihrer Literatur. Das nicht so auszustellen?
Also es ist ein Konzept für mich in diesem Buch, einfach auch aus Respekt vor den Opfern, die heute nicht mehr sagen können, ob sie das gut finden würden oder nicht, wenn ich das im Buch tun würde. Und ich habe für mich entschieden, dass ich es persönlich nicht gut finden würde, wenn mir sowas zustößt und 10 Jahre später schreibt jemand einen Roman drüber und schreibt dann seitenlang, was der Täter so mit meiner Leiche angestellt hat. Das ist einfach eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, das auszulassen, weil ich glaube, die Grausamkeit dieser Taten kann sich jeder beim Lesen vorstellen, ohne genaueste Beschreibung.
Sie sind Mitglied von Herland, das ist ein Netzwerk von Krimischriftstellerinnen, die einen feministischen Realismus im Kriminalroman fordern und auch selbst praktizieren. Wie wurde Herland gegründet? Was war der Impuls und was ist davon heute zu lesen?
Also ich bin ja nicht von Gründungstagen an Mitglied bei Herland. Ich bin erst einen kleinen Moment später dazugekommen. Herland wurde gegründet aus dieser Männerwelt-Tatsache heraus, dass im Bereich Kriminalroman einfach sehr dominant viele Autoren männlich sind und die Themen oft durch einen männlichen Blick geprägt sind. Eben wie schreibe ich über ermordete Frauen, wie inszeniere ich im Buch die Leichen dieser Frauen, das ist ja oft, es gibt diesen abfälligen Begriff der schönen Leiche, was ja auch in meinem Buch vorkommt, dass in männlichen Kriminalromanen die Toten oft wunderschöne Blondinen sind, die dann da leider blutüberströmt am Boden rumliegen. Um es jetzt mal ganz flapsig zu sagen, im wahren Leben und in meinem Buch sind es 51-jährige Verkäuferinnen, eine 66-jährige Rentnerin und die sind eben keine schönen Leichen, wie man so sagt, sondern es sind eben ganz normale Frauen. Und das ist ein wichtiger Blick auf Verbrechen, wo Herland sich gedacht hat, dass das fehlt. Dieser weibliche Blick, dieser Blick oder die Perspektive einer Frau auf Verbrechen gegen Frauen. Das ist halt was anderes, das sieht man an meinem Buch. Ob eine Frau über ein solches Verbrechen schreibt oder ob das ein männlicher Autor ist, der dieses Verbrechen beschreibt, um einen spannenden Fall zu haben.
Ja, ich meine, das Tolle an einem Kriminalroman überhaupt ist ja, im Verbrechen spiegelt sich ja im Grunde die komplette Aufstellung unserer Gesellschaft. Ob das jetzt Kapitalverbrechen sind, ob das Clanverbrechen sind, Rassismus oder Femizide eben, die was über patriarchale Gesellschaftsstrukturen erzählen. Haben Sie sich eigentlich deshalb für das Genre entschieden, als Sie angefangen haben zu schreiben?
Genau, also das kann man schon so sagen, weil ich finde, Gewalt gegen Frauen, aber auch natürlich Rassismus und Frauenhass und die ganzen Verbrechens- und Gewaltformen, die wir jetzt nicht unbedingt als Verbrechen schon bezeichnen würden. Aber es gibt ja viele Facetten von Gewalt. Gewalt ist ja nicht nur ein Mordfall. Gewalt ist ja auch, wenn ich eine Person durch Worte derart herabsetze, dass sie sich in ihrer persönlichen Integrität derart beschädigt fühlt, dass sie sich als Person herabgesetzt fühlt in einer Weise, die sie dann auch schädlich für ihre Zukunft beeinflusst. Das kann auch Gewalt sein, finde ich. Und sich damit zu beschäftigen, wie die Gesellschaft funktioniert, dass solche Mechanismen immer wieder vorkommen, dass immer wieder Menschen in der Weise herabgesetzt werden und diese Menschen, sich damit zu beschäftigen, das fand ich, geht im Kriminalroman besonders gut, einfach weil natürlich Verbrechen besonders gut dafür prädestiniert sind, Missstände aufzuzeigen.
Ein wahrer Fall, ein spannendes und dabei nachdenklich machendes Buch, das mehr ist als ein True-Crime-Krimi, das einen kritischen Blick tief in die Gesellschaft direkt nach 1989 wirft. Sophie Somborane, keine besonderen Auffälligkeiten, gerade im Nautilus Verlag erschienen. Und dazu nochmal der Tipp, in der ARD Mediathek steht die Crime-Time-Doku Rosa Riese, Jagd nach einem Phantom, die unter anderem die Recherchen von Sophie Somborane begleitet. Sophie Somborane, mögen Sie es eigentlich, dass Sie Bilder zu Ihrem Buch bekommen in dieser Doku oder dass die Menschen, die Ihr Buch lesen, da nochmal so eine Bebilderung bekommen?
Also ich persönlich bin nicht so eine Freundin von verfilmten Büchern, weil ich gerne lese und dann gerne meine eigene Vorstellung von dem habe, was dort geschrieben ist. Aber ich finde diese Zusammenstellung jetzt ganz, ganz gut, weil für mich war die Doku zuerst. Und die Doku zeigt eben einen anderen Blick auf diese Verbrechen als mein Buch. Und damit ist es keine 1:1 sich Gegenüberstellung, sondern es ist, aus der Doku ist ein Buch entstanden und dieses Buch gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Blick auf die Ereignisse. Ich habe mich gefragt, welcher Blick oder welche Perspektive ist im Erzählen dieses Falls in der Vergangenheit vergessen worden? Und ich habe versucht, diese Perspektive in meinem Buch zu Wort kommen zu lassen.
Dankeschön. Und die Entscheidung liegt dann bei Ihnen, ob Sie lesen, ob Sie schauen oder beides zusammen und ein bisschen vergleichen. Sophie Somborane, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern. Dankeschön.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Wenn es stimmt, dass die deutsche Literatur zum Lachen in den Keller geht, dann wartet in diesem Keller Christoph Magnusson. Vor 25 Jahren mit seiner Theaterkomödie Männerhort berühmt geworden, ist Christoph Magnusson ein Romanerfinder mit der Lizenz für Neugier und Witz. In der Finanzwelt ist er gewesen mit seinen Romanen, in der Rettungsstelle von einem Berliner Krankenhaus, im Kunstbetrieb und jetzt Spionage. Christoph Magnusson mit Die Reise ans Ende der Geschichte. Willkommen in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern.
Ja, vielen Dank. Guten Abend.
Christoph Magnusson schenkt uns Mr. Populär für eine romanlange Flucht aus der Gegenwart zurück in die 90er, als die Geschichte einen Moment Pause gemacht hat. Da langweilt sich ein gut verdienender Schriftsteller, ist gelangweilt von seinem Erfolg so sehr, dass er sein Freelancer-Leben um Spionagejobs erweitert. Haben Sie jetzt angefangen, autofiktional zu schreiben, Christoph Magnusson, mit diesem Jakob Dreiser, mit Ihrem Protagonisten?
Ja, sagen wir mal zumindest, es ist eine Zweitkarriere, die durchaus vorstellbar ist für Schriftsteller, nämlich die der Spionage. Da wäre ich ja nicht der Erste. Also Daniel Defoe zum Beispiel, der Autor von Robinson Crusoe, hat das schon vorgemacht. Es gab immer ganz viele Berührungspunkte zwischen der Welt der Kultur, wo sich ja eh unterschiedliche Leute erstmal treffen und viele auch erstmal so ohne einen bestimmten Zweck, und zwischen der Spionage. Das ist eine Sache, die hat mich schon immer interessiert, weil ich habe eigentlich schon immer gedacht, dass um Spion zu sein, ist es gar nicht so wichtig, so wie James Bond, Hubschrauber fliegen zu können und Karate zu können und sich zur Not mit einer Autobatterie zu reanimieren, wenn man Herzstillstand hat, so wie er das ja macht in Casino Royale. Ich habe immer gedacht, es ist doch viel, viel wichtiger, dass man einfach mit Menschen reden kann und gut beobachten kann. Und das können Schriftsteller sehr oft.
Und jetzt haben Sie aber gar nichts gesagt zu dem gelangweilten Schriftsteller.
Ja, der gelangweilte Schriftsteller ist, das ist bei mir allerdings ganz anders gewesen. Also weil ich das Buch geschrieben habe in einer Zeit, wo ich alles andere als gelangweilt war, nämlich gerade im höchsten Maße angeregt. Ich habe dieses Buch geschrieben in der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom, wo ich fast ein Jahr gewohnt habe. Und es waren eher, ja, der Versuch, diese ganzen verschiedenen neuen Eindrücke aus Rom, aus einer also internationalen Gemeinde, in der man sich da bewegt, zu verarbeiten. Und da war man dann doch auch eingeladen, oft in diesen internationalen Kreisen, was ich vorher nicht kannte. Das war für mich aufregend, so bei Botschaften und sowas. Und da hat man öfter mal den Satz gehört, so hinter vorgehaltener Hand, ja, der oder die arbeiten eigentlich für Geheimdienste. Und das ist ja. Man hat das gehört.
Und dieser Jakob Dreiser, ihr Protagonist, der ist aber auch so unwiderstehlich gut gelaunt anfangs. Und da fallen sie mir einfach auch ein, Christoph Magnus. Ein gut gelaunter Schriftsteller mit viel Witz in den Texten. Wenn das in einem Kreuzworträtsel gefragt wird, wer fällt Ihnen denn da ein?
Herr Tesch, Sie lassen einfach nicht locker und ich muss jetzt einfach sagen, Sie haben recht. Das ist natürlich ganz eindeutig so, dass also bei diesem Persönlichen von diesem Jakob Dreiser, dass das schon schon an mich selber gedacht habe in den 90er Jahren. Das ist ja ein Jahrzehnt, das hat mich nie beschäftigt. Also in den letzten Jahrzehnten hat mich das nie wieder beschäftigt. Aber jetzt, wo eben dann Russland die Ukraine überfallen hat, da wurde das auf einmal wieder etwas, das für mich wichtig wurde, weil ich dachte, Mensch, viele von diesen Entscheidungen in den 90er Jahren, Weichenstellungen aus den 90er Jahren, die da gemacht wurden, die beeinflussen uns heute in einer Art und Weise, wie sie das vor 15 Jahren nicht getan haben. Also natürlich international das Verhältnis vom Westen zu Russland, dann aber auch natürlich in Deutschland. Also einfach, wie wurde die Wiedervereinigung gehandhabt. Und diese 90er Jahre, das ist zumindest, glaube ich, für die Leute aus dem Westen ein Jahrzehnt gewesen, wo einfach sehr, sehr, sehr viel Optimismus war. Und so jemand war ich auch. Ich dachte damals, ach, Demokratie hat gewonnen, man muss jetzt eigentlich gar nichts mehr machen für die Menschenrechte und sowas. Das kommt jetzt alles automatisch, wird das immer weiter vorangetrieben und wir können jetzt alle in Ruhe Bananenweizen trinken und Oasis hören. Das war so ein bisschen der Geist, in dem ich in den 90ern gelebt habe. Und dann habe ich natürlich gedacht, so aus der heutigen Perspektive, mein Gott, wie kann sich doch die Welt ändern? Und was ist das doch für eine abenteuerliche Geschichte, in der wir hier alle sind, dass einfach so schnell sich so viel ändern kann und man denkt, mein Gott, warum war man damals ganz anders als heute? Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte einen Abenteuerroman schreiben über diese abenteuerliche Geschichte, der wir alle so ausgeliefert sind.
Und jetzt haben Sie uns auch das Bananenweizen geschenkt, was ich einfach vergessen habe seit den 90er Jahren. Das muss unbedingt mal wieder passieren, Bananenweizen.
Das stimmt. Ich habe das eigentlich auch, ehrlich gesagt, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in den 90er Jahren jemals Bananenweizen getrunken habe.
Das war ein Thema damals.
Schon.
Ja, das war ein Thema. Und haben Sie eigentlich auch so, das habe ich nämlich auch gedacht beim Lesen Ihres Buches, haben Sie den Markt vielleicht auch nach dem Buchmarkt, nach Lücken abgescannt? Also Ihre zweite Hauptfigur, Ihr Antagonist ist ein Agent vom Bundesnachrichtendienst, der außerdem Doppelagent ist. Er hat also auch noch unlautere Sachen in die andere Richtung am Laufen. Also so ein BND-Mann und andererseits so, also Stasi-Leute, die in den 90ern versuchen, mit Waffen zu handeln, die sind ja untersucht und verfilmt und so. Kann es sein, dass der BND der 90er Jahre immer noch ein ziemlich geheimer Geheimdienst ist?
Ja, das auf jeden Fall. Also man findet generell in der Forschung wenig dazu. Das liegt natürlich zum Teil auch an der Natur der Sache, dass also einfach Geheimdienste halt viele geheime Dinge machen, die dann eben auch geheim bleiben. Aber es liegt, glaube ich, also offiziell auch daran, dass der BND ja damals gar kein richtiger Geheimdienst war, weil er gar nicht die Befugnisse hatte, von anderen Geheimdiensten operativ auch tätig zu werden, sondern eher nur zur Informationsbeschaffung. Und deswegen vielleicht da wirklich nicht so viel passiert ist, aber man weiß es eben auch nicht. Das ist allerdings jetzt keine Erwägung gewesen, die den Buchmarkt betrifft, weil ich glaube, dazu ist das Schreiben einfach viel, viel, viel zu langsam. Also wenn man überlegt, was fehlt einem gerade jetzt auf dem Buchmarkt und dann setzt man sich hin und dann dauert es ja 3 Jahre, bis das Buch dann draußen ist. Bis dahin ist der
Buchmarkt schon eine
ganz andere.
Ja.
Es ist, glaube ich, eher so was Intuitives gewesen, dass ich wirklich gedacht habe, in Rom als Schriftsteller bei den Dingen, die ich da erlebt habe, dass ich gedacht habe, Mann, jetzt hätte ich eigentlich auch anfangen können, Spion zu sein, weil es eben diese unglaublichen vielen Parallelen gab. Also sie müssen ja so, Schriftsteller sind ja auch die Menschen, die irgendwie gern mal 2 Tage im Café sitzen und auf ein Haus gucken und sich alles Mögliche aufschreiben. Die Schriftsteller fallen einfach nicht auf und wären deswegen wirklich, glaube ich, bessere Spione als James Bond. Und das habe ich mir immer so gesagt da und dann ging das los mit diesem Roman, weil ich mir wirklich auch klar machen wollte nochmal, was das für uns heute bedeutet, diese 90er Jahre und was damals alles passiert ist, weil man sieht ja auch heute an den Sachen, die uns bewegen, wie wir die 90er Jahre bewerten, das sagt ja auch was darüber aus, wie wir politisch über die heutige Zeit denken. Und das fand ich einfach unglaublich, unglaublich interessant, jetzt auf die Probleme, die wir heute alle so sehen, zu reagieren auf eine Art und Weise, die eben nicht die Augen verschließt vor diesen Problemen, aber trotzdem versucht, so eine Art von anderer Perspektive zu bekommen auf das, was uns heute beschäftigt. Wir starren ja immer gerade so auf die ganzen Probleme, die uns umgeben und diese ganzen düsteren Prognosen. Und ich wollte ein Buch schreiben, was irgendwie aus dieser Düsternis rausleuchtet auf eine Art und Weise. Und sei es nur dadurch, dass es uns nochmal zeigt, dass es ganz andere Perspektiven gibt auf diese Geschichte heute.
Da müssen wir unbedingt nochmal über Ihr Buch sprechen. Und in diesem Buch ist nämlich entscheidend für diese ganze Geschichte, für den Plot, dass der BND-Mann macht dem Sonnyboy-Schriftsteller ein unmoralisches Angebot, was der nicht ablehnen kann. Das heißt, sie haben eigentlich eine Art 90er-Jahre-Faust geschrieben.
Das ist aber auch schön, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist ja nicht jede Geschichte, die, wo es irgendeine Form von Verführung gibt, gleich ein Faust. Aber es ist natürlich schon hier so, dass es das Versprechen gibt, dass dieser abgehalfterte BND-Mensch, der sozusagen ein ewiger Pechvogel ist, Dieter Germeshausen, der hat es nie geschafft. Für den war der Mauerfall auch eigentlich der größte Unglücksfall, weil er eben nur gelernt hat, im Kalten Krieg zu funktionieren. Der verspricht dem jungen Dichter, diesem Jakob Dreiser, für den der Mauerfall der größte Glücksfall war, der verspricht dem schon, dass er ihn führt an die Orte, wo jetzt gerade der Puls der Zeit besonders doll pulsiert. Also an
genau,
die Orte.
Genau, sie machen ja Reisen zusammen, ja. Also Zeit und Raum ist überhaupt gar kein Problem für die beiden.
Richtig, und das sind eben diese Reisen und diese Reisen befriedigen natürlich ein Bedürfnis, was Jakob Dreiser ganz stark hat, nämlich das Bedürfnis, am Puls der Zeit zu sein. Also genau da, wo unmittelbar jetzt am deutlichsten ist, wie sich die Welt verändert. Und da ist natürlich dann dieser postsowjetische Raum, in den die dann reisen, nach Kasachstan, ein sehr wichtiger Ort. Und er verspricht ihm eben Abenteuer und er verspricht ihm Erlebnisse. Inwiefern man das jetzt schon zu einem Fauststoff rechnen kann. Also es geht ja hier jetzt wirklich erstmal um Spaß, um Hubschrauberflüge, um irgendwie Partys und Abenteuer. Das ist jetzt vielleicht noch nicht unbedingt so erkenntnisträchtig im philosophischen Sinne, aber es ist auf jeden Fall genau das, wonach Jakob sich als junger Mensch sehnt.
Ja, und der Stoff ist einfach Christoph Magnusson in die Hände gefallen. Ja,
genau. Und das ist, er muss noch nicht mal seine Seele dafür verkaufen, ist doch wunderbar.
Und der Plot ist voller Überraschungen, voller Wendungen. Ja. Schöpfen Sie dabei eigentlich immer aus dem Vollen? Also haben Sie eher zu viele Einfälle oder ist das eher so strategische Quälerei, wo Sie eigentlich gern von den Ängsten und den Zweifeln Ihres Helden schreiben würden und viel psychologischer, aber Sie wissen, ein Thriller muss thrillern, der braucht einfach Action.
Wenn ich nicht ganz tief in meinem Herzen die Ängste und Zweifel der Hauptfiguren hätte in mir, also sowohl in den Hauptfiguren als auch in mir selbst, dann würde ich, glaube ich, gar keine einzige Zeile schreiben. Aber das Schöne ist doch gerade, wenn man diese ganzen Ängste in sich spürt, aber nicht unbedingt dann alle wirklich auch noch bei den Leserinnen und Lesern ablehnt, sondern wenn man irgendwie den Leserinnen und Lesern eher etwas bietet, wo Leute versuchen, sich rauszukämpfen aus diesen Ängsten oder vielleicht anders auf die Welt zu blicken, dass sie ein bisschen eine Chance haben, diesen Ängsten nicht so ausgeliefert zu sein. Das ist doch, finde ich, das an der Kunst, das Wunderbare. Wir kommen doch alle mit unseren Ängsten da rein, egal ob wir schreiben oder lesen. Aber dann wollen wir doch etwas haben, was uns da so ein bisschen rausreißt. Sonst könnten wir das mit dem Lesen doch gleich lassen und können Tagesschau gucken, dann kriegen wir genug Ängste. Ich glaube fest daran, dass das genau das Tolle ist an der Kunst, dass es eben das Leben so nimmt, wie es ist, aber dann eben andere Perspektiven bietet.
Das ist ja ein Gedanke jetzt hier, den Sie hier uns hier hinterlassen, weil wir sind so ziemlich am Ende von diesem Gespräch, dass Sie sagen, was soll das denn, dass die Schriftsteller ihre ganzen Ängste mal bei ihren Leserinnen und Lesern abladen.
Ja, letzte mal gucken, Frage. Was ich jetzt auf der Buchmesse zu hören bekomme von meinen Kollegen.
letzte Frage in dem Zusammenhang. So, haben Sie also Abenteuer, Sie haben Spaß, Sie können auch reisen in dieser Arbeit und wir sind hier in der ARD-Radio-Kulturnacht unter Büchern jetzt zu diskret, um Sie zu fragen, ob Sie damit eben auch wie Ihr Jakob chefärztlich verdienen. Ich wünsche Ihnen das auf jeden Fall. Das alles zusammengenommen, muss man sich Christoph Magnusson als einen glücklichen Menschen vorstellen?
Oh, das ist aber auch eine gute Frage.
Die können Sie ja als geschlossene Frage behandeln, ja oder nein?
Ja. Ich arbeite auf jeden Fall dran.
Christoph Magnussen in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit seinem Roman Die Reise ans Ende der Geschichte. Der erscheint bei Klett-Cotta, 288 Seiten. Dankeschön.
Danke, Herr Tesch.
ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Ja, herzlich willkommen, Axel Petermann.
Ja, Katrin Schumacher, vielen, vielen Dank.
In einer ARD-Radionacht, in der wir unter anderem über eins der erfolgreichsten Genres in der Literatur, nämlich über Crime und vor allem auch True Crime sprechen wollen, dürfen Sie nicht fehlen. Sie sind Fallanalytiker, auf Englisch sagt man Profiler, haben 40 Jahre lang die Fallanalyse in Deutschland wesentlich aufgebaut bei der Kriminalpolizei. Sie waren seit 1975 im Dienst bis 2014 und haben mittlerweile eine zweite grandiose Karriere gemacht als der, der uns im Fernsehen, im Film, im Podcast und wir sind ja hier in einer Literatursendung, also auch in Büchern von wahren Kriminalfällen und ihrer Lösung erzählt. Und im Gepäck jetzt das neueste Buch, Die Psyche des Bösen, gerade erschienen im Heine Verlag. Heute Abend haben Sie eine Berlin-Premiere. Sie sind viel auf Lesereise und füllen wirklich auch Hallen damit. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein paar ruhige Minuten haben. Sie sind unheimlich gefragt, sobald es darum geht, vom True Crime, also vom wahren Verbrechen zu erzählen oder zum Beispiel auch Formate wie den Tatort zu beraten, wenn es um die Darstellung von Verbrechen geht. True Crime erlebt ja sowas wie einen Boom, schon seit Jahren, denke ich. Was meinen Sie? Was ist es, was uns da so fasziniert an diesem Genre?
Es ist der Reiz, dass wir Grenzen erfahren, Grenzen, die andere gesetzt haben, die wir vermutlich nie überschreiten würden. Aber es interessiert uns, wozu sind Menschen fähig und welche Auswüchse kann deren Handeln haben? Wohin führen Fantasieentwicklungen? Und da sind wir doch irgendwie so ein Beobachter, der genau betrachten möchte, was macht der Mensch, wozu ist er fähig, aber gleichzeitig auch froh darüber sind, den Abstand wahren zu können, dass es uns persönlich gar nicht betrifft. Ich erlebe das immer wieder auf Lesungen, dass sehr, sehr viele Frauen kommen und vermutlich liegt es daran, dass sie erfahren, dass sie wissen wollen, was ihnen auch durchaus passieren könnte. Das wäre eine Erklärung, die ich dafür habe, dass doch dieser hohe Anteil da ist.
Oder dass man sich freut, dass einem eben nichts passiert in dieser Welt, dass die doch vielleicht ein bisschen sicherer ist, als man so denkt, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich denke mal schon, dass es eher der Ansatz ist, was könnte mir widerfahren und wie muss ich mich vielleicht schützen.
Ja. Die Realität ist spannender als jeder Krimi. Das lese ich im Klappentext bei Ihnen. Mhm. Das Leben ist also seltsamer und befremdlicher als die Literatur vielleicht. Eine Erfahrung, die Sie immer wieder machen. Also dass es Dinge gibt, die könnte man sich gar nicht ausdenken.
Ja, zumindest dann würden sie so wirken, als seien sie ausgedacht. Also ich bin auch wirklich überrascht, welches Füllhorn an menschlicher Motivation sich immer bei diesen Taten dann auch darstellt. Was Menschen sich überlegen, welche Zufälle aber auch immer wieder geschehen, an die man gar nicht glauben mag. Und letztendlich haben wir so ein buntes Bild von menschlichen Verhaltensweisen, von Szenen, die ja unser Leben auch mitprägen, aber in diesem Fall eben halt auch die Straftaten, die Verbrechen beschreiben und beinhalten.
Ihr neuestes Buch heißt ja Die Psyche des Bösen und da geht es um drei bisher ja nicht aufgeklärte Kriminalfälle oder Kriminalfälle, bei denen es Zweifel gibt, ob sie wirklich aufgeklärt sind. Wenn ich einen Krimi lese, dann natürlich in dem Bewusstsein, vor allem mit dem Hintergrund, das ist ja ausgedacht und das ist Fantasie. Und bei Ihren Büchern ist das anders. Da fehlt dieser Schutz der Belletristik, der schönen Literatur. Da weiß ich, das ist wirklich passiert. Also diese Abgründe gibt es wirklich und diese Schicksale, diese Menschen, diese Opfer und Täter. Es ist tatsächlich ein anderes Lesen, muss ich sagen. Ist es auch ein anderes Schreiben?
Ja, ich habe mich ja mal auch tatsächlich versucht, Romane zu schreiben oder mitzuschreiben. Und ich muss wirklich sagen, das kann ich nicht. Also mir fehlt letztendlich das Gespür dafür, die Spannung aufzubauen. Und bei den True-Crime-Fällen, die ich nun gewählt habe, da weiß ich, dass es darauf ankommt, ihnen, dem Leser, doch Bilder zu vermitteln. Er soll mir quasi über die Schulter gucken bei meiner Arbeit. Er soll die Tatorte kennenlernen. Er soll die Menschen spüren, deren Charaktere, deren Wesen, deren Abgründe. Und er soll mitten dabei sein. Und das versuche ich doch hinzubekommen. Und deswegen ist es so ein Schreiben, was ich eigentlich gelernt habe in der Arbeit bei der Kriminalpolizei, in der Mordkommission, letztendlich auf Detail zu achten, Zusammenhänge zu ergründen und zu erfassen.
In dem neuen Buch geht es um 3 Fälle. Vielleicht lassen wir uns erstmal auf den ersten ein bisschen näher ein. Er spielt kurz vor dem Mauerfall 1989, und zwar in der Mecklenburg-Vorpommerschen Provinz. Da verschwindet die 13-jährige Carola Rabe. Sie verschwindet spurlos, und zwar mysteriöserweise auf einem eigentlich sehr kurzen Weg im Morgengrauen. Was ist da passiert?
Es soll passiert sein, dass sie morgens kurz nach 7 an einem Sonnabend, dunkel ist es im Januar, das Haus verlassen hat, wollte mit dem Fahrrad zur Großcousine fahren, ist dort aber nicht angekommen. Und jetzt geht jeder davon aus, dass Carola nicht mehr lebt. Ihr Fahrrad wurde gefunden, ihr Sportbeutel und ihr Ranzen eingescharrt im Waldboden und mehr nicht. Und der Ansatz der Ermittler war der, Carola hat das Haus verlassen und dann ist etwas passiert. Und dieses Rätsel müssen wir ergründen. Und ich würde anders anfangen wollen. Ich würde beginnen wollen mit der Frage, hat sie das Haus überhaupt verlassen? Ist die Angabe der Großmutter tatsächlich wahr? Und diesen Ansatz, dem bin ich dann letztendlich, ja, diesen Ansatz habe ich gewählt und bin dabei doch auf Merkwürdigkeiten, um das mal vorsichtig auszudrücken, gestoßen. 3 Schwestern leben dort. Jede hat ein eigenes Haus. Dort leben die mit ihrer Familie. Und alle diese Menschen haben Geheimnisse. Die eine ist informelle Mitarbeiterin bei der Stasi. Da heißt es, sie könne wohl oder die Stasi dafür gesorgt haben, dass Carola verschwindet, weil sie irgendwelche Geheimnisse wahrgenommen haben könnte. Es gibt einen alten Mann, den Großvater der Cousine, den Carola aufsuchen wollte. Der stand unter Mordverdacht, weil er ein Mädchen ermordet haben soll. Er ist pädophil, ist verurteilt worden zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe. Und dann gibt es noch einen alten Mann, den Großvater der Cousine, die Carola hatte abholen wollen. Der stand im Verdacht, einen Mord begangen zu haben, ein Schulmädchen auf dem Weg nach Hause überfallen und vergewaltigt zu haben, der seine pädophilen Neigungen nicht ablegen konnte in all den Jahren, seine eigenen Kinder aus der Familie missbrauchte, der ja sehr dubios auch noch im Heute gewesen ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Verdächtigen und noch einen weiteren Verdächtigen. Ich kann die bald gar nicht alle aufzählen. So krude und so, ja, so Norm ist das irgendwie, dass in dieser kleinen Region so viele Biografien auftauchen, wo man sich fragt, ist das möglich?
Dieser Fall, der nimmt ja tatsächlich fast die Hälfte des Buches ein und ist mit einer wahnsinnigen Akribie wird beschrieben, wie sie der Carola Rabe hinterhergehen und diesem ganzen Familienverbund, diesem Geheimnisvollen. Und man kriegt so ein bisschen eine Idee davon, dass auch 40 Jahre später es nicht unbedingt die Spuren sein müssen, die interessant sind, sondern vielleicht, ja, wie Sie schreiben, die Psyche des Bösen. Das ist tatsächlich eine Methode, nennt man das dann Profiling oder ist das Methode Petermann?
Ich weiß nicht, ob es Profiling ist. Also Profiling wäre letztendlich das Profil eines Täters zu erstellen, der letzte Schritt einer Fallanalyse. Bei der geht es zunächst erst einmal darum, tatsächlich die Spuren zu lesen, die Entscheidung, die ein Täter getroffen hat, als er tötete, als er ein Verbrechen beging Und hier fehlt ja vieles. Wir wissen, dass Carola weg ist, aber der Ort, an dem sie vermutlich getötet wurde, der ist unbekannt. Es gibt nicht ihre sterblichen Überreste. Es gibt auch keinen Fundort, wo sie versteckt wurde. Also all das ist ja sehr im Nebel. Außer, dass man das Fahrrad und ihre Schulsachen gefunden hat, gibt es nicht viel. Also habe ich versucht, den Ansatz zu wählen, wer sind denn die Menschen aus ihrem näheren Umfeld? Mhm. Und die habe ich versucht, genau zu betrachten.
Wobei es gibt schon noch so eine Spurensuche. Also sie tun ja, was sie können. Es gibt zum Beispiel Spürhunde, die sie auf das Gelände lassen und versuchen, da irgendwas noch zu finden. Das ist sehr spannend zu lesen, weil man auch die ganze Zeit selber denkt, na, vielleicht ist da doch noch was. Wo ist denn jetzt eigentlich das Mädchen? Der sie beauftragt hat, ist der Vater. Der Vater ist zu ihnen gekommen und hat gesagt, das kann nicht sein, das ist zwar jetzt 40 Jahre her, aber was ist eigentlich passiert? Der wollte es noch mal wissen. Passiert es oft, dass Menschen zu Ihnen kommen mit so einer auch Verzweiflung nach so vielen Jahren?
Es ist tatsächlich so, dass mich 2-3 Menschen im Monat dann ansprechen, ob ich irgendetwas für sie unternehmen könnte. Sei es, dass ein Mord nicht aufgeklärt werden konnte, sei es, dass jemand vermeintlich zu Unrecht im Gefängnis sitzt oder aber, wie im Fall von Carola, sie einfach spurlos verschwunden ist. Und hier in diesem Fall war ich erstmal unsicher, ob ich mich überhaupt drum kümmern sollte. Aber dann habe ich mich so mit den Gegebenheiten ein wenig auseinandergesetzt. Ich fand es einfach spannend, auch mal zu erleben, wie in der früheren DDR ermittelt worden war, wie die Rolle der Stasi doch zu betrachten gewesen ist. Und natürlich wollte ich auch dem Vater irgendwie noch so vor seinem Tode dazu verhelfen oder es zumindest versuchen, seine Tochter zu finden. Und von daher gesehen bin ich dann häufig dorthin unterwegs gewesen und habe mich wirklich da reingekniet. Was ich auch spannend fand, war, dass doch nach dieser langen Zeit im Ort selbst auch noch dieses Bedürfnis vorhanden ist. Man möchte wissen, was ist mit dem Mädchen geschehen und wer ist dafür verantwortlich? Ist das jemand, der noch möglicherweise lebt oder ist es einer von uns? Dass es der Fremde sein könnte, gut, das wird auch diskutiert, aber die Nähe, denke ich mal, zu Carola ist doch durchaus wahrscheinlicher.
Ja, und was beeindruckend ist, wenn man diesem Fall mit Ihnen hinterher recherchiert, diese Figuren, die Sie beschreiben, die werden tatsächlich enorm plastisch. Also ich kann mir gut vorstellen, wer Carola Raabe war. Ein ruhiges Mädchen, gut in der Schule, mit einer Freundin, die ihre Cousine ist. Und also wirklich eine Person wie im Grunde in der Literatur. Wie schaffen Sie es, solche Figuren tatsächlich aus dem Nebel der Vergangenheit zu holen? Sie sprechen mit Menschen, Sie lesen Akten. Was tragen Sie da alles zusammen?
Vor allen Dingen betrachte ich Bilder. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass ich mir eine Vorstellung vom Aussehen des Menschen machen kann. Und dann versuche ich auch, die Gesichtsausdrücke zu lesen, was kommt dabei für mich herüber und natürlich auch die Gespräche mit anderen, nicht nur mit dem Vater zum Beispiel, der ein ganz bestimmtes Bild von seiner Tochter hat, wie viele Eltern natürlich von ihren Kindern. Aber ich versuche das dann so in die Breite zu gehen. Carolas beste Freundin aus der Schulzeit habe ich gesprochen, ihre Cousine, eine weitere Cousine, also zahlreiche Menschen, die mir etwas über ihr Leben sagen konnten, über ihren Charakter, über ihre Wünsche, über ihre Bedürfnisse, Pläne.
Ja, was ich dann auch beeindruckend fand, war diese Tatortbegehung oder die Begehung des Hauses, in dem Carola mit ihrer Familie gewohnt hat, mit ihrer Großmutter. Also dieses Zeitkolorit, was da plötzlich entsteht, wo man merkt, das ist ein Mädchen, das eigentlich in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Das gehört auch dazu bei Ihnen, dass Sie immer noch mal an diese Orte gehen und sich das anschauen.
Ja, also ich möchte wirklich Teil der Tat, das geht natürlich nicht, aber trotzdem so gedanklich dabei sein, mir vorstellen zu können, wie muss es damals gewesen sein. Und letztendlich, meine ich, hilft es mir auch, in die Abläufe zu schlüpfen, in die Personen dann auch hineinzukommen.
Wir werden jetzt nicht verraten, zu welchen Schlüssen Sie kommen bei Carola Raabe und wie Sie auch dem Vater helfen. Aber es kann auch sein, dass ein Fall einfach zuklappt, wenn es nicht möglich ist, etwas zu lösen, oder? Also wann ist der Moment, wo auch Sie für sich sagen, jetzt habe ich alles getan, jetzt mache ich die Akte zu?
Ja, das ist immer ein ganz, ganz schwieriger Entschluss, sich so zu verhalten, zu sagen, so jetzt habe ich nichts mehr, weil ich denke, mir ist vielleicht irgendetwas noch durchgerutscht. Ich bin da rastlos und versuche zu überlegen, was kann ich tun? Jetzt im Fall von Carola ging es ja darum, ihre sterblichen Überreste zu finden. Aber wie macht man das nach fast 40 Jahren? Und dann habe ich ein wenig gestöbert und herausgefunden, dass es in Belgien eine Studie darüber gibt, wonach Menschen, wenn sie dann zergehen, bestimmte chemische Reaktionen zeigen, die speziell darauf ausgebildete Spürhunde riechen können. Und deswegen habe ich mich gekümmert, wo gibt es diese Hunde, und habe tatsächlich auch welche bekommen, die dann auch an dem Ort mit waren und nach Carola gesucht haben.
Das heißt, es dauert, bis sie eine Akte zuklappen.
Ja, es dauert wirklich.
Wie ist es denn am Tagesende? Also es gibt ja vielleicht das große Zuklappen, aber es muss ja auch für Sie das kleine Zuklappen geben, wenn Sie nach Hause fahren und vielleicht diese Geschichten nicht mehr im Kopf haben oder mal kurz nicht im Kopf haben.
Ich glaube eher kurz nicht im Kopf haben, das trifft eher zu. Ich kann schlecht abschalten tatsächlich, aber das liegt auch daran, dass ich ja auch darüber schreibe oder die Lesung dann auch habe, dass ein Abschalten doch eher selten ist. Ich kriege dann immer von meiner Frau dann ab und an mal so einen Tritt gegen das Schienbein, dass ich doch mal bitte dann auch ja bei ihnen sein soll, und dann bemühe ich mich auch eine Zeit wieder.
Wir landen, um da noch kurz drauf zu kommen, noch bei zwei weiteren Fällen in dem Buch. Die können wir noch kurz streifen. Also zum einen ist da ein Mann, der schon als Kind aufgefallen ist, weil er ein anderes Kind beinahe zu Tode gewürgt hat und der dann als Erwachsener zum Mörder wird. Da habe ich mich gefragt, was hat Sie wohl an diesem Fall gereizt? Es ging ja nicht darum, etwas neu aufzuklären, sondern tatsächlich dieser Psyche hinterher zu gehen.
Ja, wir fragen uns ja immer, warum werden Menschen zu Mördern? Welche Entwicklung haben sie doch durchlebt? Und ich finde, bei diesem Jungen, also bei dem früheren 11-Jährigen, kann man das gut ableiten. Ich hatte, als ich mit seinem Fall zu tun hatte, schon einige Taten bearbeitet, wo die Täter sehr jung gewesen waren, 14, 15, 16 Jahre Sexualmorde begangen hatten. Aber dass ein 11-Jähriger davon ausgegangen war, ein Mädchen erwürgt zu haben, das war mir völlig neu. Und ich habe dann, als ich dann mit der Ausbildung als Profiler anfing und wir ja sehr die Morde von Serienmördern thematisiert hatten, musste ich immer an diesen Jungen denken und hatte mich gefragt, was ist aus ihm geworden, dass er weiter Frauen, besser gesagt Mädchen, überfallen und gewürgt hatte, das wusste ich. Aber dann war er in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen und danach hatte sich so unsere Spur verloren oder ich seine Spur verloren. Und dann traf ich das erste Opfer, das Mädchen, das überlebt hatte. Und wie der Zufall es wollte, hat mich auch seine Mutter angesprochen, ob ich hier erklären könne, warum ihr Sohn zu dem geworden ist, was er jetzt nun gerade darstellt. Und diese Frage, die hat mich gereizt, diese Entwicklung nachzugehen, ob das so tatsächlich diese klassische Entwicklung eines Serienmörders oder eines Mörders dann auch nahe kommt. Und man muss wirklich sagen, er hatte sehr, sehr früh diese Fantasien, die sich dann im Laufe der Jahre weiter manifestierten, sadistische Fantasien, Menschen sterben zu sehen, indem er sie erwürgte. Und ja, dieses Bild, ja, wollte ich letztendlich, also ich wollte nachzeichnen, wie es dazu kommt, warum er sich nicht anders verhalten konnte. Wollte aber auch Marie eine Antwort geben. Marie ist das erste Opfer, aber auch seiner Mutter versuchen zu erklären, weshalb ihr Sohn so geworden ist.
Ja, das ist ja tatsächlich auch das Schlimme bei diesen Kriminalfällen. Es gibt ja nicht nur den, der tötet, der eine Gewalttat ausübt und das Opfer, sondern es gibt ja auch viel drumherum. Es gibt die Verwandten, es gibt zum Beispiel, wie Sie sagen, die Mutter des Täters, die nicht versteht, wie ihr Sohn so werden konnte. Beim dritten Fall, ich sag's nur ganz kurz, da geht es um eine Buchhalterin, die in einer Käserei erstochen wird. Und es ist eigentlich vollkommen klar, wer als Täter dasteht, der auch verurteilt wurde. Aber trotzdem haben Sie sich da nochmal hineinbegeben. Wieso?
Ich habe mich natürlich auch gefragt, weshalb der Ehemann der Toten diese Zweifel hat, dass der wahre Täter nicht hätte verurteilt werden können. Und letztendlich muss man ganz klar sagen, es ist leider Schlamperei gewesen, die dazu geführt hat, dass es diese Unsicherheiten gibt. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen waren sicherlich in Ordnung, aber dann das, was dann passierte bei der Auswertung der Spuren, das war doch eher laienhaft. Und auch die Ermittlungsmethoden muss man vielleicht auch kritisch sehen.
Die Psyche des Bösen, das neue Buch vom Profiler Axel Petermann im Heine Verlag erschienen. Ein Buch, das sehr besonders und mit Sensibilität in Cold Cases führt, mit so viel Akribie und Bedachtsamkeit, wie man es nicht so oft hat in diesem Genre True Crime. Also eine Leseempfehlung. Danke dafür, dass wir so ein bisschen in diese Fälle schon mal reinschmecken konnten. Und ich danke Ihnen vor allem, Axel Petermann, für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
I'm on watch here. So close your eyes and get some rest. I'm here to watch your heart. It's been faulty from the start. I'm the rift in your chest. I'm not an angel. I never mean to make you cry. Jumping through my hoops with dissension in the truce and a smile and a sigh. What's that over your shoulder? Fear of getting older. Of the year.
Er sitzt in der Stardust Bar, hält ein Glas Old Finch in der Hand und sieht zu, wie die untergehende Sonne die Skyscraper der Megacity in blutige Nadeln verwandelt.
Ich bin Timothy Truckle, aber alle sagen Tiny zu mir.
Er liebt die Dekadenz, den Whisky und superreiche Auftraggeber.
Man bedroht ihr Leben, nicht wahr, Mr. Dumont?
Leute in meiner Position sollten immer damit rechnen.
Aber nichts liebt er mehr als ein unlösbares Rätsel.
Ja, was muss ich Ihnen beten, damit Sie mir verraten, wo sich die Mumie aufhält?
Timothy Truckle ermittelt. Die 10-teilige Hörspielserie. Jetzt in ARD Sounds.